HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension.
Man geht rein, weiß nicht genau, was kommt.
Es ist jedes Mal wieder spannend, wenn die Tür aufgeht.
Tür auf, einer raus, einer rein, vierter sein. Tür auf, einer raus, einer rein, dritter sein.
Ach, Türen sind eine feine Sache. Schöne große alte Türen.
Fahrstuhltüren.
Schöne neue Haustüren.
Kirchentüren. Es steht da jetzt ein Schild vor irgendeinem Tor und sagt, Unbefugten ist der Zutritt verboten. Dann ist für mich natürlich der Reiz, da reinzugehen.
Die Tür für das Vereinigte Königreich in die Europäische Union hinein muss offen bleiben.
Ich habe keine Hoffnung, dass das jetzt diesmal gelingt, aber die Tür ist offen.
Eine Tür, eine rettende Tür, das kann eine Tür sein, die ins Freie führt, die sich öffnen lässt und durch die wir uns in Sicherheit bringen können. Es kann aber auch eine Tür sein wie die der Synagoge von Halle. Sie wurde zur rettenden Tür, weil sie geschlossen war, massiv und schwer zu überwinden. Diese hölzerne Tür hat vor gut 2 Monaten einen Rechtsradikalen daran gehindert, in die Synagoge einzudringen und auf die 51 Menschen zu schießen, die dort versammelt waren. Sie hat die Kugeln, die er von draußen abfeuerte, abgefangen und sie hat auf diese Weise den Menschen, die sich hinter ihr befanden, das Leben gerettet. So alltäglich Türen in unserem Leben sind, so existenziell können sie auch sein. Offene Türen gewähren Zutritt, ermöglichen Austausch und Teilhabe. Hinter verschlossenen Türen dagegen bleibt Raum für Vertrauen und Intimität, für Gespräche, von denen nichts nach außen dringen soll. Ob geöffnet oder verschlossen, ohne Türen würde unsere Welt aus den Angeln gehoben. Und viel hängt davon ab, wann wir sie öffnen und wann wir sie schließen. Mehr als ein Stück Holz, warum wir Türen brauchen, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und wir beginnen ihn mit der Synagogentür von Halle. An ihre Schwelle nimmt uns jetzt mein Kollege Daniel Donat mit.
Schlicht sieht sie von außen aus. Aus braunem Holz, eingefasst in eine gelbe Backsteinmauer. Unscheinbar und doch so wichtig. Die Tür der jüdischen Gemeinde in Halle. Es ist die Tür, die am 9. Oktober dieses Jahres 51 Juden das Leben gerettet hat. Sie feiern den wichtigsten jüdischen Feiertag, Yom Kippur, das Versöhnungsfest, bis plötzlich Schüsse zu hören sind. Stefan B., der Attentäter, überträgt seine Tat live ins Netz. Als er vor der Tür steht, bekommt er sie nicht auf. Er flucht, ist nervös, feuert mehrmals darauf. Die Spuren der Einschüsse finden sich über und unter dem Schloss. Die Kugeln haben sich nur bis zur Hälfte der Tür durchgebohrt. Wenn sie offen steht, merkt man erst, wie massiv sie eigentlich ist. Eiche. Der Attentäter scheitert an ihrem dicken Holz. Er wendet sich ab und erschießt unweit der Synagoge 2 Menschen, flüchtet und wird kurze Zeit später gefasst. Die Tür verhindert ein Blutbad und ist dennoch ein Symbol für die Gefahren, denen sich Juden in Deutschland wieder ausgesetzt sehen. Denn dass die Gemeinde überhaupt erst durch diese Tür geschützt wurde, ist alles andere als selbstverständlich. Vielen fehlt das Geld, um die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Als 2015 ein Islamist 4 Juden in einem koscheren Supermarkt in Paris erschießt, wenden sich die Hallenser an die Jewish Agency in Jerusalem, einer karitativen Organisation, die Juden weltweit mit Spenden hilft. 13.000 Euro kommen zusammen. Das Geld reicht für eine neue Tür und eine Kamera. Die Kamera, auf der die Gläubigen am 9. Oktober verfolgen konnten, wie der Attentäter versucht hat, in ihr Gotteshaus einzudringen. Sicherheitsvorkehrungen, für die es kein Geld aus der Heimat gab. Der Grund: eine Regelungslücke in Sachsen-Anhalt. Zwar hat sich das Land schon vor 13 Jahren in einem Staatsvertrag verpflichtet, die jüdische Gemeinde zu schützen, doch wie dieser Schutz auszusehen hat, wurde nicht weiter genannt. Erst im Mai dieses Jahres wollte die jüdische Gemeinde in Dessau ihre Türen und Fenster mit Gitter und Schutzfolie verstärken. 17.000 Euro hätten die Maßnahmen gekostet, die auch vom Landeskriminalamt empfohlen wurden. Finanzielle Unterstützung gab es vom Land dafür aber nicht. Und so bleibt vielen Gemeinden nur die Unterstützung aus dem Ausland. Mehr als 670.000 Euro hat die Jewish Agency seit 2015 nach Deutschland geschickt. Geld, das vor allem kleine Gemeinden in der Provinz brauchen, denn sie ringen um jeden Cent. Manche geben gar die Hälfte ihrer finanziellen Mittel für Sicherheitsvorkehrungen aus. Trotzdem reichen sie nicht. Marode Zäune, veraltete Alarmanlagen und Videokameras, die zwar aufzeichnen, aber von keinem überwacht werden, weil Geld für das Sicherheitspersonal fehlt. Michel Friedmann, Vizepräsident des Zentralrats der Juden, forderte daher Polizeischutz für Synagogen, zumindest in der Zeit, in der gebetet werde. Denn nur so könne jüdisches Leben in Deutschland auch weiterhin bestehen. Sich dabei nur auf dicke Türen zu verlassen, kann nicht die Lösung sein. In Sachsen-Anhalt soll nun zumindest ein 10-Punkte-Plan für mehr Schutz von Synagogen sorgen. Die massive Holztür von Halle wird bald zu einem Museumsstück. Ein Mahnmal, das im Hof der Synagoge an die Tat vom 9. Oktober erinnern soll.
Soweit Daniel Donat über die Tür der Synagoge von Halle und wie sie am 9. Oktober Menschenleben rettete. Hier also hat eine geschlossene Tür ihr Gutes gehabt. Sie ist zum Schutz geworden, zur Schutztür für die Menschen, die sich hinter ihr versammelt hatten. Und genau dieses Bild von Sicherheit, das geschlossene Türen vermitteln können, finden wir auch schon an einer zentralen Stätte im alten Rom, im Tempel des Gottes Janus. Die Pforten dieses Tempels wurden immer dann geschlossen, wenn das Römische Reich keinen Krieg führte, sondern mit seinen Nachbarn in Frieden lebte. Es gibt aber auch andere Pforten in Rom, der ewigen Stadt, und zwar insbesondere im Vatikan, dem Zentrum der katholischen Kirche. Türen, deren Öffnung und Schließung von zentraler Bedeutung sind. Jörg Finz, katholischer Theologe, Leiter der Fachabteilung Religion und Welt beim Südwestrundfunk und genauer Kenner des Vatikans. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Lapp.
Beim altrömischen Janustempel stehen geschlossene Türen für den Frieden im Römischen Reich. Umgekehrt ist die Symbolik bei den heiligen Pforten im Petersdom und den drei anderen Papstkirchen in Rom. Diese heiligen Pforten werden in heiligen Jahren geöffnet, damit Gläubige ihren Frieden mit Gott machen können. Was hat es denn mit diesen heiligen Jahren und den heiligen Pforten auf sich?
Also, Herr Glab, die heiligen Pforten sind nicht so alt wie die heiligen Jahre selbst. Die heiligen Jahre wurden eingeführt im Mittelalter. Erst hat man alle 100 Jahre ein heiliges Jahr ausgerufen, dann alle 50. Und jeder Papst hatte aber das Bedürfnis, das auch zu erleben, so ein heiliges Jahr. Deswegen ist man irgendwann mal auf alle 25 Jahre gekommen. Und dann gibt es noch so Sonderjahre, da kennen wir ja auch einige. Aber erst in 1500 ging man dazu über, auch eine heilige Pforte zu installieren und sie rituell sozusagen in Nutzung zu nehmen. Und das war kein geringer als Alexander der VI., der eigentlich jetzt nicht für besonders fromme Übungen bekannt ist, sondern eher für libertinistische Ausschweifungen bekannt war mit seinen 6 Kindern. Der hat seinen Zeremonienmeister gebeten, er soll doch einen Ritus entwickeln, ein Ritual, wie man das heilige Jahr begehen kann. Und der hatte die Idee, dieser Zeremonienmeister, wir machen eine heilige Pforte. Und der Papst geht zur Eröffnung des jeweiligen heiligen Jahres durch diese Pforte, durch dieses Tor. Das ist eine gemauerte Pforte, die wird aufgeklopft. Mit dem Goldhammer oder mit dem Silberhammer haut der Papst da, so hat sich das dann im Laufe der Jahrhunderte entwickelt, 3-mal drauf. Und dann wird die Pforte abgebaut, die Türen gehen auf. Der Papst, der jeweilige, geht dann da durch und schreitet ein in einen auf ein Jahr begrenzten Zeitabschnitt, wo man Ablässe gewinnen kann, wo man besonders fromm ist, wo man sozial tätig ist, wo man Bußübungen macht und so ein Stück weit näher zu Gott kommt. Und am Ende des Jahres wird diese Pforte wieder geschlossen und im Rahmen wird eine Mauer hochgezogen. Das ist der Ursprung gewesen.
Hat dieser Gedanke, eine Tür zu nehmen, um darum herum diesen Ritus zu stricken, hat dieser Gedanke buchstäblich nahegelegen oder hat der auch irgendwelche biblischen Ursprünge oder Anknüpfungspunkte?
Naja, also erstmal könnte man sagen, es gibt im Johannesevangelium das Zitat von Jesus, ich bin die Tür, durch die man hindurchgeht, um zum ewigen Leben zu kommen. Das ist so das eine. Aber das andere ist, man muss einfach wissen, die katholische Kirche hat ja beinahe kein Alleinstellungsmerkmal, aber ein großes Talent, die spirituellen Inhalte, die in Gesang und Wort und in biblischen Texten verkündet werden, auch visuell und haptisch, man hätte gesagt, Fleisch werden zu lassen, wiewohl das Bild jetzt bei einer Pforte nicht so ganz passt mit dem Fleisch werden. Also das heißt, man hat eine Form gesucht, wo man förmlich, buchstäblich, körperlich in etwas hineingeht, durch etwas hindurchgeht, in einen neuen Zeitabschnitt hinein. Jeder kann das machen bei den heiligen Jahren in Rom, dass er diese heiligen Pforten durchschreitet mit seiner ganzen Person und auch sozusagen ganzheitlich erfahrbar macht, es beginnt hier was Neues, durch das ich hindurchgehe, Ich beschäftige mich mit einer neuen religiösen Wirklichkeit und das ist eine begrenzte Zeit, man könnte fromm sagen, eine begrenzte Zeit der Gnade und dann ist es auch wieder vorbei. Das zu erleben und nicht nur im Kopf zu haben, das ist sozusagen die haptische Form dieses Zeremoniells mit der Heiligen Pforte in den heiligen Jahren.
Nicht weit vom Petersdom und seiner Heiligen Pforte befindet sich die Sixtinische Kapelle. Da fängt ja auch immer wieder mal etwas Neues an, weil sie der Ort ist, wo die Papstwahl, das Konklave, stattfindet. Konklave leitet sich ab vom lateinischen cum clave, heißt auf Deutsch mit Schlüssel. Da steckt also auch schon eine Art Türsymbolik drin, oder?
Ja, die ist allerdings so definiert, dass sozusagen da auch ein begrenzter Raum geschaffen wird, der aber vor allen Dingen für eine interne, wichtige, geheime, geheimnisvolle, aber wenigstens, wenn man jetzt fromm ist, vom Heiligen Geist durchflutete Angelegenheit darstellt. Das heißt, im Konklave wird der Nachfolger Petri gewählt und der soll möglichst ohne äußere Einflüsse gewählt werden, nur durch den Heiligen Geist. Das heißt, diskutiert wird im Konklave nicht, wer denn der geeignetste Nachfolger des wahrscheinlich meistens verstorbenen oder jetzt muss man auch sagen zurückgetretenen Vorgängers ist, sondern es wird nur gewählt. Man kommt in dieses Konklave, man schwört, dass man alles nach bestem Wissen und Gewissen und leisten will und sich auf den Heiligen Geist verlassen will. Dann sind alle Kardinäle da, haben ihren Eid geleistet. Dann wird die Konklavetür geschlossen, der Zeremonienmeister ruft laut, extra omnes, seit einiger Zeit tut er das in Fernsehkameras sehr wirkungsvoll hinein, das heißt alle raus und drin bleiben nur die Kardinäle und die sind eingeschlossen. Bis vor den letzten drei Konklaven waren die tatsächlich da drin, haben da auch übernachtet. In früheren Konklaven wurden die manchmal ein bisschen auf Wasser und Brot gesetzt, weil die einfach nicht zu Potte gekommen sind. Aber jetzt seit Johannes Paul II., der ein Gästehaus renoviert hat, welches im Vatikan gibt, das Gästehaus Sancta Marte, haben die Kardinäle beim Konklave, also eigene Zimmer mit Dusche und Waschbecken und Bett und solchen Geschichten. Früher waren das Alkoven, also mit Vorhang abgetrennte Feldbette liegen. Und die werden dann während des Konklaves, das haben wir jetzt schon zweimal erlebt, einmal bei Benedikt dem 16. und jetzt bei Franziskus, die werden dann morgens vom Gästehaus in die Sixtinische Kapelle gefahren, per Bus durch so eine Art Korridor, kommen also auch da nicht raus und am Abend wieder zurück nach den Wahlgängen. Also es ist wirklich ein Closed Shop, elektronische Geräte sind verboten, also getwittert werden darf nicht, geheim ist es sowieso. Aber man weiß ja, dass dann doch manchmal immer wieder so ein paar Interna durchsickern. Das geschieht dann allemal. So weiß man zum Beispiel, dass der gegenwärtige Papst bei der Vorwahl zu Benedikt auch schon ein heißer Favorit war. Aber zunächst mal ist das eine geheime Geschichte, die hinter verschlossenen Türen stattfindet.
Sie haben es ja bereits erwähnt. Im Vatikan haben wir im Moment nicht nur den amtierenden Papst Franziskus, sondern wir haben auch seinen Vorgänger Benedikt den 16., der ja als Papst zurückgetreten ist, sich seitdem emeritierter Papst nennt. Wie viele Türen müssen denn Besucher überwinden, um zu diesen beiden zu gelangen? Hat das mal jemand nachgezählt?
Also ich habe mir Mühe gegeben, das vor meinem geistigen Auge nachzuzählen, wobei ich mich im Apostolischen Palast, was das anbelangt, ein bisschen besser auskenne als im Gästehaus. Da war ich selber noch nicht drin. Aber ich glaube, man kann sagen, in beiden Fällen sind so etwa 7 Türen zu durchschreiten, wenn man die Fahrstuhltüre mit einrechnet. Nur mit dem Unterschied, dass im Apostolischen Palast ganz andere Strecken zurückzulegen sind. Denn sie fahren da sozusagen in den Apostolischen Palast mit dem Fahrzeug in die zweite Etage und dann laufen sie durch mehrere Säle, bis sie zum Arbeitszimmer des Papstes kommen. Immer riesengeschmückte Säle, in Marmor zum Teil. Und im Gästehaus ist es alles ein bisschen bescheidener. Aber in beiden Fällen würde ich mal so sagen, so roundabout 7 Türen muss man da zurücklegen. Also nicht 7 Brücken, sondern 7 Türen muss man durchschreiten.
Und wie ist es bei Benedikt dem 16.? Der ist wahrscheinlich eher zugänglich, bekommt aber vermutlich weniger Besuch, oder?
Ja, das ist ja ein umgebautes Kloster, in dem er lebt. Das ist sozusagen so ein kleines, man könnte fast sagen, Wochenendhäuschen. Da wird man wohl kaum auf 7 Türen kommen.
Jörg Finz, katholischer Theologe, Leiter der Fachabteilung Religion und Welt beim Südwestrundfunk und genauer Kenner des Vatikans. Vielen Dank. Ob eine Tür geöffnet oder geschlossen ist, das kann entscheidend sein. Und es kann auch entscheidend sein, wann eine bestimmte Tür jeweils geöffnet oder geschlossen ist. Wie zum Beispiel die Tür zu den Zeitvorräten der Grauen Herren in Michael Endes Märchenroman Momo. Die Grauen Herren haben den Menschen ihre Zeit gestohlen und sie bewahren die gestohlene Zeit in Form von Stundenblumen, tiefgekühlt in einem riesigen Tresor auf. Das Mädchen Momo bekommt vom Verwalter der Zeit, Meister Hora, den Auftrag, den Grauen Herren das Handwerk zu legen. Zu diesem Zweck hält Meister Hora die Zeit an, sodass sich nichts und niemand mehr bewegen kann, außer den Grauen Herren, die von ihrer gestohlenen Zeit leben, und außer Momo, die noch über eine einzige Stundenblume verfügt. Gemeinsam mit der Schildkröte Cassiopeia belauscht Momo nun die Grauen Herren im Gespräch vor der Tür des Tresors.
Wie gut, dass die Tür zu den Vorratsspeichern gerade offen stand, als die Katastrophe begann. Wäre sie im entscheidenden Augenblick geschlossen gewesen, dann könnte sie jetzt keine Macht der Welt öffnen. Wir wären verloren. Leider haben Sie nicht ganz recht, mein Bester, antwortete ein anderer. Indem das Tor offen steht, entweicht die Kälte aus den Gefrierkellern. Nach und nach werden die Stundenblumen auftauen, und Sie alle wissen, dass wir Sie dann nicht mehr daran hindern können, dorthin zurückzukehren, wo Sie hergekommen sind. Momo dachte nach. Wenn es keine grauen Herren mehr gab, dann würden die Stundenblumen also von selbst auftauen. Aber vorläufig gab es die grauen Herren ja noch, und es würde sie immer weiter geben, wenn sie nichts tat. Aber was konnte sie tun, da die Tür zu den Vorratsspeichern ja offen stand und die Zeitdiebe sich nach Belieben Nachschub holen konnten? Cassiopeia strampelte, und Momo schaute sie an. »Du machst die Tür zu«, stand auf ihrem Panzer.
»Das geht nicht«, flüsterte Momo. »Sie ist doch unbeweglich.«
»Mit der Blume berühren«, war die Antwort.
»Ich kann sie bewegen, wenn ich sie mit der Stundenblume berühre?«, wisperte Momo.
»Du wirst es tun«, stand auf dem Panzer.
Leise, leise zog sie die Stundenblume hervor, nahm sie zwischen die Zähne und krabbelte zwischen den Stühlen hindurch, ohne dass einer der grauen Herren es bemerkte. Sie erreichte die offenstehende Tür, berührte sie mit der Blüte und schob gleichzeitig mit der Hand. Die Tür drehte sich geräuschlos in ihren Angeln, drehte sich wirklich und fiel donnernd ins Schloss.
Und damit sind die grauen Herren von ihren Zeitvorräten abgeschnitten. Nach und nach lösen sie sich auf, weil sie keine Wesen aus Fleisch und Blut sind, sondern nur aus toter Zeit bestehen. Und als es keine grauen Herren mehr gibt, kann Momo mit dem letzten Blatt ihrer Stundenblume die Tür zum Tresor wieder öffnen, worauf die geraubten Stundenblumen wieder auftauen und die Zeit zu den Menschen zurückkehrt. Eine Tür zum richtigen Zeitpunkt schließen und sie ebenfalls zum richtigen Zeitpunkt wieder öffnen, das war in diesem Fall der Schlüssel zum Erfolg. Mehr als ein Stück Holz, warum wir Türen brauchen, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Dass Türen ein politisches Instrument, dass sie ein Machtinstrument sein können, dafür hat es gerade auch hier in Hessen, vor allem in Frankfurt, schon im Mittelalter historische Beispiele gegeben. Mein Kollege Rainer Dachselt nähert sich in den nächsten Minuten einigen dieser Ereignisse auf eine Weise, die er selbst als Doku-Fiction bezeichnet, die aber wohlgemerkt auf historischem Wissen basiert. Und er berichtet uns von Türen, die das Reich bedeuteten.
Wahrscheinlich hatten die Frankfurter im 12. Jahrhundert schon länger
die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Aber nicht, um die Stadt zwei zu teilen, sondern um überhaupt erst eine zu werden. Denn das Wichtigste an der mittelalterlichen Stadt war, wer hinein und wer nicht hinein durfte. Die regierenden Staufer schätzten Frankfurt als Wahlort und Haupttagungsstätte des Heiligen Römischen Reiches und erlaubten um 1150 den Bau der heute noch sogenannten Staufenmauer mit drei Toren drin. Wofür die gut waren, erkannten die Frankfurter bald. Nicht nur um Vaganten, Raubritter und andere unerwünschte Elemente fernzuhalten, sondern auch um hohe Politik zu machen. 1246 wurde der staufische König Konrad IV. Vom Gegenkönig Heinrich Raspe in der Nähe von Frankfurt in eine Falle gelockt. Er verlor die Schlacht haushoch und rettete sich, so heißt es, nach Frankfurt. Das heißt sicher erst einmal an die Mauer, wie diese Doku-Fiction demonstriert.
Hey, Gente di Francoforte, lasse herein, bitte. Ich bin euer König.
Das kann jeder sagen. Was schwätze Sie so merkwürdig?
Ich bin geboren aus Apulien. Weißt du, wie groß ist Heilige Römische Reich, Stronzo?
Ist gut. Majestät, komme Sie nahe.
Kurze Zeit später kam der Sieger, der Gegenkönig Heinrich Raspe, nach Frankfurt, um mit einem Hoftag seine Macht zu demonstrieren.
Öffnet's Tor! ihr Frankfurter! Ich bin euer Gensch!
Bessere Saale, was schwätze Sie so merkwürdig?
Na, ich bin doch aus Thüringen!
Also Apulie lasse ich noch durchgehen, aber Thüringen... Nee, da hört es Spaß auf.
Heinrich Raspe muss seinen Hoftag vor den Toren der Stadt abhalten. Wenig später stirbt er, Konrad bleibt König. Und die Frankfurter haben das Stadttor als Werkzeug des Lobbyismus entdeckt. Der wichtigste Einsatz folgt im Jahr 1314. Der Habsburger Friedrich und der Wittelsbacher Ludwig waren gleichzeitig zum König gewählt worden und wollten zur Bestätigung beide in die inoffizielle Hauptstadt des Reiches, Frankfurt. Die Frankfurter ließen aber nur Ludwig hinein, den späteren Kaiser Ludwig IV., genannt der Bayer. Nicht ohne Hintergedanken, wie diese Rekonstruktion zeigt.
Die Frankfurter auf der Stadtmauer.
Draußen steht der neue König, wollen wir ihn reinlassen?
Die Bürger.
Gucken wir mal.
Ludwig.
Lasst ihr mich jetzt ein oder nicht?
Ich weiß nicht, es ist alles vollgestoppt, überall liegt Kessel. Da ist kein Platz mehr in den Mauern.
Dann mach jetzt halt die Mauern größer.
Dafür brauchen wir ein kaiserliches Privileg.
Gewährt, lasst ihr mich jetzt ein oder nicht?
Gucken wir mal. Wo sollen wir euch das Nachtlager machen?
Im Rathaus, hab ich mir gedacht.
Das ist ein Bruchbud.
Dann baut's halt ein neues.
Dafür brauchen wir ein Privileg.
Gewährt.
Anschließend leiern sie ihm noch die Erlaubnis heraus, eine zweite Messe zu halten. Zusammen mit dem Rathausneubau und der Stadterweiterung Grundlage von Macht und Wohlstand Frankfurts für Jahrhunderte. Später haben die Frankfurter dann einfach Geld mit ihren Toren gemacht. Nämlich von jedem, der nachts in die Stadt hinein oder hinaus wollte, Geld verlangt. Einen Batzen im 19. Jahrhundert. Wogegen die Frankfurter im Batzenkrawall 1831 blutig revoltierten. Und dann wurde die Mauer und die meisten Tore abgerissen. Ein paar stehen noch, aber auf Verkehrsinseln. Durchgehen kann man nicht mehr und Machtpolitik machen schon gar nicht.
Da sind diese Türen also zu bloßen Relikten einstiger Größe geworden. Ansonsten aber kommen wir in unserem täglichen Leben an Türen buchstäblich nicht vorbei. Denn am Vorbeikommen hindern uns die Wände und Mauern, in denen die Türen eingelassen sind. Und wer hinter diese Wände und Mauern gelangen will, muss eben durch die Türen gehen, wenn er sie denn öffnen kann oder wenn sie ihm geöffnet werden. Wie schon gesagt, Türen sind etwas sehr Alltägliches und das könnte uns dazu verleiten zu sagen, dass sie oft auch etwas ganz Simples sind. Aber ganz so simpel ist es nicht, auch nicht aus architektonischer Sicht. Moritz Segers ist Architekt und war eine Zeit lang wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Industrial Design der Technischen Universität München. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Glab.
Die meisten Menschen brauchen Türen, um irgendwo hinein oder hinaus zu gehen, um andere einzulassen oder auszusperren. Was ist denn die Tür ganz grundsätzlich aus Sicht eines Architekten?
Aus Sicht eines Architekten ist die Tür zunächst mal ein Grundelement, das ist ähnlich wie eine Wand Räume voneinander trennen kann. Türen haben aber eben auch die Eigenschaften, dass sie verbindend sind. Und man kann zum Beispiel sagen, meine Tür steht euch jederzeit offen. Das hört man vor allem von Chefs im Büroalltag. Man kann aber auch jemandem die Tür vor der Nase zuschlagen. Und jeder kennt auch den Begriff der Schwellenangst, also das ist vor allem auch ein psychologisches Element, den Ausdruck eine Schwelle überschreiten, zeigt, dass es bei der Tür und bei der Türschwelle nicht nur darum geht, eine physische Barriere darzustellen, sondern tatsächlich auch eine psychologische Barriere.
Was Sie schildern, sind im Grunde Bedürfnisse von Leuten, die Türen auf die eine oder andere Weise benutzen wollen. Wie können denn nun Architekten diesen Bedürfnissen Rechnung tragen, so unterschiedlich diese Bedürfnisse ja offenbar sind?
Ja, es ist zunächst erscheint eine Tür relativ einfach. Also was ich brauche, ist eine Zarge, ein Türblatt, ein Türdrücker oder ein Türschloss. Und fertig ist die Türe, ist ein Produkt, wie ich es im Baumarkt kaufen kann. Zunächst keine Weltraumforschung und auch nicht besonders komplex. Wenn man sich aber anguckt, was sonst noch für Anforderungen an Türen gestellt werden, dann nimmt die Komplexität schon langsam zu. Also neben der Größe, Material, Ausführungsart, sei es, dass Türen einflügelig, zweiflügelig sind oder als Schiebetüren ausgebildet werden, ergeben sich eben auch Anforderungen aus dem gewünschten Sichtbezug, den man herstellen möchte, Anforderungen aus dem Schallschutz, aus dem Brandschutz. Da geht es darum, welche Feuerwiderstandsklasse eine Tür haben muss oder auch welche Fluchtfunktion es genügen muss. Und auch Themen wie Einbruchschutz sind alles Anforderungen, die an eine Tür gestellt werden und die dann aber auch zum Teil widersprüchlich sein können. Also wenn ich eine Türe habe, die in einem Fluchtweg ist, dann muss sie natürlich immer offenbar und zugänglich sein. Und das steht zum Beispiel oft im Widerspruch zum Einbruchschutz, der an eine Tür gestellt wird.
In Ihrer Zeit am Lehrstuhl für Industrial Design der TU München haben Sie gemeinsam mit Studierenden neue Herausforderungen gesucht im Zusammenhang mit dem Bau und der Gestaltung von Türen. Was fanden Sie und die Studierenden denn da besonders herausfordernd?
Ja, wir waren an der TU München in der glücklichen Situation, dass wir ein Semesterentwurfsprojekt sowohl für Studierende der Fachrichtung Architektur als auch Industriedesign anbieten konnten. Und wir haben deswegen gesagt, wir beschäftigen uns einfach mit dem Thema Tür, das für beide relevant ist und für beide Gruppen die Möglichkeit bietet, jeweils in die Fachdisziplinen der anderen hineinzusehen. Also für die Architekten bedeutet das, sich mit dem Produkt Tür zu beschäftigen, und für die Industriedesigner bedeutet das, sich mit dem Umfeld, in dem Türen eingebaut werden, beschäftigen zu können. Und wir haben das Thema bewusst damals sehr offen gehalten und gesagt, das Thema ist nur die Tür. Und die erste Frage, die sich ergibt, was gibt es denn da noch zu entwerfen? Interessant wird es, wenn man dann sich mit den Themen beschäftigt, die jetzt erstmal nicht mit Tür zu tun haben vorrangig. Wir haben gesagt, was sind denn aktuelle Zeitgeschehnisse, die Einfluss haben könnten. Und eine Gruppe hat zum Beispiel einen Zeitungsartikel gefunden, in dem über ein Erdbeben in Japan berichtet wurde. Und plötzlich ergeben sich so Assoziationsketten, dass man sagt, das habe ich doch schon mal gehört bei einem Erdbeben. Da ist doch der sicherste Ort, an dem ich mich aufhalten kann, der Türrahmen. Man lernt das als Kind, auch in Japan, sobald die Erde sich bewegt, stell dich unter den Türstock. Und dann kam eben die Frage auf, warum können denn Türen genau für diesen Fall nicht auch speziell ausgebildet sein? Also dass sie eine spezielle Schutzfunktion haben oder einen Raum bieten, von dem man aus dann im Treppenhaus auch dann sicher gerettet werden kann.
Und da haben Sie eine Vorstellung entwickelt, wie das funktionieren kann, dass Türen erdbebensicher sind?
Da haben wir insgesamt vier Entwürfe gemacht. Eine Gruppe hat sich eben mit dem Thema Erdbebentüre beschäftigt. Und eine andere Gruppe hat sich wieder mit einem völlig anderen Thema beschäftigt. Da ging es um die Übertragung von Keimen, die vorzugsweise auch über Türgriffe einfach übertragen werden. Und die Fragestellung, ist es denn sinnvoll, diese Keimübertragung zu verhindern, indem sich die Menschen die Hände waschen, was nicht kontrollierbar ist, weil es muss nur einer dabei sein, der sich eben nicht die Hände wäscht, oder ob es nicht sinnvoller ist, die Übertragungsfläche an sich, also den Türgriff, anzugehen. Und die Studentengruppe hat zum Beispiel einen Türgriff entwickelt, der sich selbst reinigt.
Das heißt, man muss also auch und kann offenbar die Tür auch als eigene Gefahr ausschließen oder zumindest mindern. Denn Türen können offenbar nicht nur uns vor Gefahren beschützen, sondern können selbst auch zur Gefahr werden in Form von Keimen. Und da lassen sich offenbar auch Herausforderungen bewältigen. Vielen Dank, Moritz Segers, Architekt und ehemaliger wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Industriedesign der Technischen Universität München. Mehr als ein Stück Holz, warum wir Türen brauchen, der Tag in HR2 Kultur. Manche Türen werden von ihren Besitzern geöffnet, weil die Besitzer dahinter etwas deponieren, das sie vor anderen verbergen wollen. Und weil sie es eben verbergen wollen, achten die Besitzer dann sehr streng darauf, dass niemand anderes als sie selbst die betreffende Tür öffnen. So ist es auch im Märchen vom Ritter Blaubart, das uns der Schriftsteller Ludwig Bechstein überliefert hat. Dem Ritter Blaubart sind auf geheimnisvolle Weise mehrere Ehefrauen nacheinander weggestorben. Und nachdem er nun wieder einmal geheiratet hat und bald darauf auf Reisen geht, schärft er seiner neuen Frau ein, eine der vielen Türen in seinem Schloss unter keinen Umständen zu öffnen.
Als der Ritter fort war, erhielt die junge Frau Besuch von ihrer Schwester und ihren Brüdern. Und so kamen die Schwestern auch endlich an das Kabinett. Die Frau wollte, obschon sie selbst große Neugierde trug, durchaus nicht öffnen. Aber die Schwester lachte ob ihrer Bedenklichkeit und meinte, dass Ritter Blaubart darin doch nur aus Eigensinn das Kostbarste und Wertvollste von seinen Schätzen verborgen halte. Und so wurde der Schlüssel mit einigem Zagen in das Schloss gesteckt. Und da flog auch gleich mit dumpfem Geräusch die Türe auf. Und in dem sparsam erhellten Zimmer zeigten sich, ein entsetzlicher Anblick, die blutigen Häupter aller früheren Frauenritter Blaubarts, die ebenso wenig wie die jetzige dem Drange der Neugier hatten widerstehen können und die der böse Mann alle mit eigener Hand enthauptet hatte. Indem verkündeten Hörner die Ankunft Berittener vor dem Tore der Burg. Es war Ritter Blaubart selbst. Er schrie,
Weib, du musst nun von meinen Händen sterben. So gering war deine Liebe zu mir, dass du meine einzige geringe Bitte, meinen ernsthaften Befehl nicht beachtet hast? Bereite dich zum Tode. Es ist aus mit dir.
Die Frau warf ihre Zimmertüre ins Schloss und hielt sie fest, und dabei schrie sie samt ihrer Schwester so laut um Hilfe, wie sie beide nur konnten. Indessen eilten die Brüder wie der Blitz herbei, stürmten die Treppe hinauf und kamen eben dazu, wie Ritter Blaubart die Türe sprengte und mit gezücktem Schwert in das Zimmer drang. Ein kurzes Gefecht und Ritter Blaubart lag tot am Boden. Die Frau war erlöst, konnte aber die Folgen ihrer Neugier lange nicht verwinden.
Einmal hatte sie eine verbotene Tür geöffnet und schon war sie hinter der eigenen Tür ihres Lebens nicht mehr sicher. Für die letzte Frau von Ritter Blaubart ist dieses Märchen aber am Ende doch noch gut ausgegangen. Auch die späten bürgerlichen Nachfahren der alten Rittersleute, unserer heutigen Politiker, halten es immer mal wieder für geboten, Türen zu verschließen, und zwar hinter sich und vor der Öffentlichkeit. Und hinter verschlossenen Türen dann zu beraten, zu verhandeln oder auch zu sondieren. So wie es zu Beginn dieser Legislaturperiode die Unionsparteien, die FDP und die Grünen getan haben. Ihre am Ende vergeblichen Sondierungen für eine Jamaika-Koalition haben lange gedauert und sie haben sehr vielen Menschen auf beiden Seiten der jeweiligen Tür einiges abverlangt. Sowohl den sondierenden Politikerinnen und Politikern, als auch denen, die sie damals dabei beobachtet und ganze Nächte lang vor den verschiedensten Türen herumgelungert haben, wie es unsere Hauptstadtkorrespondentin Sabine Müller genannt hat, als sie uns damals davon berichtete.
Der FDP-Mann Alexander Graf Lambsdorff hat die Arbeitsethik der Jamaika-Sondierer so auf den Punkt gebracht.
Wir haben Tage von 24 Stunden und wenn die nicht ausreichen, dann nehmen wir die Nacht eben auch noch dazu.
Und wir Journalisten müssen es genauso halten, wenn wir nichts verpassen wollen. Also heißt es, ausharren vor den Türen des Sondierungsgebäudes und eine Tugend pflegen, die in unserem Arbeitsalltag durchaus auch sonst ihren Platz hat.
Viel Geduld wünsche ich Ihnen.
Seit Wochen lungern wir jetzt oft stundenlang und gerne auch bis tief in den Abend hinein.
Diese Jamaika-Sondierung verstößt gegen die Arbeitszeitrichtlinie.
Und es verstößt auch gegen die Ziele von Vereinbarkeit, von Familie und Beruf.
Und zwar für die Teilnehmer und die Beobachter. Aber man kann ja versuchen, es sich so angenehm und produktiv wie möglich zu machen. Erste Regel, gut vorbereitet sein. Inhaltlich sowieso, klar, das versteht sich von selbst. Schließlich sind wir während der Treffen oft live auf Sendung. Aber auch ausrüstungstechnisch. Dicke Jacke, dicke Schuhe, Schal, Handschuhe. Denn man weiß ja nie, wie lange man draußen in der Kälte ausharren muss. Obwohl, gerade machen wir meistens Luxuslungern, weil wir fast immer drinnen warten können. Blöd nur, wenn man manchmal gar nicht weiß, wo man lungern soll, weil sich alle Teilnehmer darüber ausschweigen, wo ein Jamaika-Treffen eigentlich stattfindet. Da fährt man dann auf seinem Fahrrad durchs nachtdunkle Berlin und schaut bei möglichen Treffpunkten nach, ob noch Licht brennt und viele schwarze Limousinen vor der Tür stehen. Ganz wichtig, wenn es am Lungerort mehr als einen Ausgang gibt, sich mit den Kollegen absprechen und alle Fluchtwege im Auge behalten, damit einem niemand entwischt. Apropos Kollegen, beim Lungern sind sie wichtiger denn je, denn dann greift die Schwarmintelligenz. Irgendjemand bekommt immer mal eine SMS aus dem Verhandlungsraum und lässt die anderen an seinem Wissen teilhaben. Wie ist die Stimmung? Wer ist kooperativ? Wer nervt? Bei welchem Unterpunkt sind sie gerade? Wie lange dauert's wohl noch? Auch wichtig, wenn das Treffen zu Ende ist, nicht nur den Politikern hinterherrennen, die auserkoren sind, die offiziellen Statements abzugeben. Wieder ist Aufteilen angesagt. Mindestens einer wartet auf all die anderen Politiker, die auch noch rauskommen. Von denen erfährt man in die Mikrofone zwar meist auch nicht mehr als von den öffentlichen Lautsprechern.
Kurze Frage, wie war's?
Interessant.
Aber wenn man dann noch mal abseits der Mikrofone redet, sind sie oft gesprächiger und geben einem wichtige Zusatzinformationen. Manchmal erfährt man auch mehr, als einem lieb ist. Mann, hatte der eine Fahne, raunt mir eine Kollegin zu, nachdem ein Unterhändler noch kurz mit uns geredet hat. Die Fahne war nervig, die Infos wertvoll.
Aber beides kam eben durch ein und dieselbe Tür. Beratungen hinter und Lungern vor verschlossenen Türen gibt es natürlich nicht nur in der Bundeshauptstadt Berlin, sondern auch in der EU-Hauptstadt Brüssel. Und dort ist Alexander Göbel unser Beobachter. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Entsteht auf EU-Ebene viel Fruchtbares hinter verschlossenen Türen?
Absolut, da gibt es eine Menge Beispiele für, denke ich. Ein sehr schönes kommt von Donald Tusk. Das hat er mal verraten, als er sich vor kurzem hier nach 5 Jahren als EU-Ratspräsident verabschiedet hat. Da hat er bei einer Rede in Brügge erzählt, wie das denn war bei einem dieser entscheidenden Gipfel, als Griechenland damals um ein Haar aus dem Euro rausgeflogen wäre auf dem Höhepunkt der Finanzkrise. Das war die Nacht vom 12. Juli 2015, als Kanzlerin Merkel und auch Griechenlands Ministerpräsident Tsipras da um 4 Uhr morgens fast schon auseinandergehen wollten. Da hat er, also Tusk, die Tür geschlossen und ihnen gesagt, es tut mir leid, aber sie werden diesen Raum nicht verlassen, bevor sie nicht zu einer Einigung gelangt sind. Und 4 Stunden später tatsächlich konnte Tusk dann die Einigung zu Griechenland verkünden. Das Euro-Währungsgebiet war gerettet und ja, heute ist Griechenland eine zumindest wieder aussichtsreichere Volkswirtschaft in der Union. Solche Dinge passieren immer wieder. Manchmal ist eben hinter der Tür ein Schutzraum sozusagen, in dem Klartext geredet werden kann. Und ja, dass dieser Prozess manchmal als Geschacher bezeichnet wird, ist eigentlich ja schlimm, abgesehen davon, dass das Wort eben auch noch antisemitisch konnotiert ist. Im Hebräischen heißt es eben nichts anderes als dunkles Geschäft, was da passiert hinter der Tür, Geschacher. Und auch wenn man sagt, die Gespräche hätten im Hinterzimmer stattgefunden, das soll ja diskreditierend gemeint sein, aber ich meine, wo sollen die Verhandlungen sonst stattfinden? Das passiert in jeder Vorstandssitzung. Das heißt, kurz gesagt, ich habe meistens zumindest durchaus Verständnis für solche Prozesse, auch wenn ich, muss ich sagen, ebenso leidgeprüft bin beim Lungern wie die Kollegin Sabine Müller.
Zuletzt gab es ja immer wieder auch EU-Gipfel, bei denen die Briten draußen vor der Tür geblieben sind, was ja in absehbarer Zeit dauerhaft dann der Fall sein wird, denn der Brexit nähert sich ja allem Anschein nach tatsächlich jetzt mit Riesenschritten. Trotzdem hieß es in den letzten Jahren für den Fall, dass die Briten es sich doch noch anders überlegen sollten, die Tür steht weiterhin offen. Ist das ein spezielles Kennzeichen der Europäischen Union, sich politisch Türen offen zu halten?
Also ich denke, diese Türmetapher, das ist sogar, finde ich, ein Teil der Erklärung dessen, was die EU eigentlich ist. Also Offenheit ist ein wichtiger Teil davon. Wenn die Tür offen ist, kann man reinschauen, aber die EU bestimmt, wie viel man sehen soll und wer durchgeht. So ungefähr ist vielleicht auch das Prinzip der EU da ein bisschen beschrieben. Die EU entzieht sich einfach da auch diesen Erklärungsmustern, die wir jetzt zu kennen glauben, aus der eigenen Gemeinde oder aus dem Bundestag. Es gibt da ganz eigene Verfahren, eigene Strukturen, eigene Entscheidungsprozesse, die mit dem, was wir aus dem Bundestag kennen oder von anderen Institutionen, eigentlich nur teilweise was zu tun haben. Und das befördert zum Beispiel dieses Thema Tür. Also um zum Brexit zurückzukommen, nur so kann ich mir eigentlich erklären, dass die EU einerseits Großbritannien signalisiert, eine Tür ist für euch immer offen, andererseits aber auch das eindeutige Signal an Schottland zum Beispiel. Wir ermutigen euch, dass ihr euch eng an die EU anlehnt, auf diese Schwelle tretet, ganz genau wissend, dass man damit ein Referendum zum Beispiel zugunsten der Unabhängigkeit Schottlands von Großbritannien mitbefördert. Das ist zumindest der Diskurs.
Die EU scheint also in besonderer Weise auf Offenheit angelegt zu sein. Ist vielleicht gerade auch deshalb die Flüchtlingspolitik ein so großes Problem für die EU, weil in dieser Frage viele EU-Staaten eher dafür sind, Türen zu schließen?
Tja, also ich finde das Thema Fluchtmigration, besonders im Mittelmeer, aber zum Beispiel auch schon im Sandmeer sozusagen in der Sahara auf dem afrikanischen Kontinent, das ist praktisch jeden Tag nicht Offenheit, sondern der Offenbarungseid dieser Offenheit und des Türgedankens. Wir haben ein Drama im Mittelmeer, 18.000 Tote hat die Internationale Organisation für Migration heute gesagt, 18.000 Tote zwischen 2014 und 2018, und dieses Beispiel zeigt, man kann eigentlich Offenheit, zumindest wie die EU sie versteht, nur dann ernsthaft praktizieren, wenn man gleichzeitig oder besser noch vorher die Kriterien festlegt und alles dafür tut, dass man sich weiter so mit seinen Werten präsentieren kann, jenseits dieser Tür. Wenn man zum Beispiel klare Regeln hat für den Schutz von Außengrenzen, für den Umgang mit Menschen, die aus verschiedenen Gründen nach Europa kommen, wenn man also denen, die schutzbedürftig sind, klar und auch schnell diesen Schutz bietet, also schnelle und vernünftige Asylverfahren. Und wenn man das nicht hat, dann ist es ja keine Tür, sondern vielleicht eine Drehtür vielleicht. Und das ist eigentlich das Schlimmste für diese EU, die ja immerhin mit diesen Werten auch schon einen Friedensnobelpreis bekommen hat. Das heißt, offene und geschlossene Tür gehört zu diesem Prinzip Offenheit dazu. Und alles andere ist eben das Gegenteil von Offenheit.
Was die EU hinter verschlossenen Türen entscheidet, welche Türen sie sich politisch offen hält und welche Türen sie gerne schließen möchte. Erläuterungen dazu von unserem EU-Korrespondenten Alexander Göbel. Vielen Dank. Sie hören den Tag in HR2 Kultur über mehr als ein Stück Holz, warum wir Türen brauchen. Zu Beginn der Sendung haben wir gehört, wie die verschlossene Tür der Synagoge von Halle Menschenleben rettete, weil ein Attentäter sie nicht überwinden konnte. Umgekehrt ist es in dem Roman Chronik eines angekündigten Todes von Gabriel García Márquez. Da kostet eine verschlossene Tür den jungen Santiago Nassar das Leben. Die Brüder Pedro und Pablo Vicario glauben, dass er ihre Schwester entehrt habe, wie sie sagen. Sie lauern ihm auf dem Nachhauseweg auf und Santiago rennt vor ihnen davon auf sein Elternhaus zu, wo seine Mutter gerade durch die offene Tür hinausblickt.
Placida Linero sah die Brüder Vicario, die mit den blanken Messern auf das Haus zugerannt kamen. Von ihrem Standort aus konnte sie die beiden sehen, vermochte aber nicht, ihren Sohn zu sehen, der aus einer anderen Richtung auf die Tür zurannte. »Ich dachte, sie hätten vor, ihn im Haus zu töten«, sagte sie später. Nun lief sie zur Tür und schloss sie mit einem Ruck ab. Sie schob gerade den Riegel vor, als sie Santiago Nazars Schreie hörte und seine schreckerfüllten Faustschläge gegen die Tür. Aber sie glaubte, er sei oben und beschimpfe die Brüder Vicario vom Balkon seines Schlafzimmers aus. Sie stieg hinauf, um ihm beizustehen. Santiago Nazar hätte nur noch wenige Sekunden gebraucht, um ins Haus zu gelangen, als sich die Tür schloss. Er konnte gerade noch mehrmals dagegen hämmern. Dann machte er kehrt, um sich mit blanken Händen seinen Feinden zu stellen. Placida Linero dachte, die Gefahr sei vorüber. Dann trat sie auf den Schlafzimmerbalkon und sah Santiago Nazar vor der Tür mit dem Gesicht im Staub liegen, bemüht, sich aus dem eigenen Blut hochzuraffen. Er richtete sich schräg auf, torkelte wie im Rausch los. Er legte mehr als 100 Meter zurück, um einen vollständigen Bogen ums Haus zu machen und zur Küchentür zu gelangen. Er stolperte auf der letzten Stufe, richtete sich aber sofort auf. Dann betrat er sein Haus durch die Hintertür, die seit 6 Uhr offen stand, und fiel in der Küche aufs Gesicht.
So endet der Roman Chronik eines angekündigten Todes von Gabriel García Márquez. Mit dem Tod eines Mannes, der im falschen Moment vor einer verschlossenen Tür stand und die einzige offene Tür erst dann erreichte, als es zu spät für ihn war. Dass verschlossene Türen oft schwer, aber nicht immer unüberwindbar sind, das zeigt gerade auch jener berühmte Kinofilm, mit dem mein Kollege Mario Scala jetzt seinen Ausflug beginnt zu einigen der unzähligen Türen in der Filmgeschichte.
Jack steht vor einer einfachen Holztür. Hinter ihr befindet sich seine Familie. Und da sie die einzigen Gäste in dem Hotel sind, inmitten kalter, winterlicher Einsamkeit, könnte das eigentlich eine gute Nachricht sein. Doch Jack hat eine Axt dabei, mit der er sich entschlossen an der Tür zu schaffen macht.
Wendy, ich bin wieder zu Hause.
Pennys Begeisterung hält sich in Grenzen. Sie zieht sich mit ihrem kleinen Sohn hinter die nächste und letztmögliche Tür ins Badezimmer zurück. Doch auch hier verrichten Jack und seine Axt zuverlässig ihr Zerstörungswerk.
Und dann laufe ich und dann blase ich dir dein Häuschen ein.
In Stanley Kubricks Film The Shining von 1980 zeigt sich Jack Nicholson als baumarktgestellter Spezialist. Fachmännisch zerlegt er die 2 Türen. Es gibt keine Zeitsprünge in dieser Szene, alles sieht realistisch aus. Wie ein Lernvideo, welche Axt ist am besten, wie genau gehe ich dabei zu Werke? Diese wohl berühmteste Türszene der Filmgeschichte enthält viele der auch anderswo wiederkehrenden Motive. Den Rückzug vor einer Bedrohung, den bangen Blick auf die geschlossene Tür, die Gewissheit, dass sie nicht halten wird. Je nach Filmgenre variieren dabei Aussehen und Funktion der Tür. Im Western The Searchers steht sie offen, um den Blick aus dem düsteren Inneren auf den in die Weite des Landes einsam entschwindenden John Wayne freizugeben. Im Fantasy-Epos Herr der Ringe haben die gutbürgerlichen Erdhöhlen der Hobbits runde Türen. Auch magische Türen sind im Angebot, die sich erst nach einem Zauberwort wie »Sprich Freund und tritt ein« öffnen. Dorothy tritt in Wizard of Oz durch eine solche Tür und auf einmal erstrahlt die Welt in Farbe. Ob in Alice im Wunderland oder der Cyber-Trilogie Matrix, Türen können hier plötzlich in eine andere Welt führen. Neben der Fantasy spielen Türen im Thriller- oder Horrorfilm eine tragende Rolle. Hält die eigens verstärkte Tür die Vögel in Hitchcocks gleichnamigem Film draußen? Meistens schon, anders als im Falle etwas größerer Viecher.
Nur die zwei Raptoren, richtig? Bist du sicher, dass der dritte eingesperrt ist?
Ja, es sei denn, er hat rausgekriegt, wie man Türen öffnet.
Dass die Velociraptoren in Steven Spielbergs Jurassic Park sogar Sicherheitstüren öffnen können, kann als sicherer Beweis dafür gelten, dass Türen niemals hundertprozentig sicher sind. Zuletzt hat Quentin Tarantino der Tür zu Ehre und Aufmerksamkeit verholfen. In seinem vorletzten Film The Hateful Eight kommt eine Gruppe Reisender zu einer Pferdestation, einem heimeligen Ort, der inmitten eines Schneesturms Schutz verspricht.
Aufmachen!
Ihr müsst aufhalten!
Mit dem Fuß!
Was?
Mit dem Fuß eintreten!
Tür zu! Draußen tobt ein Kreis Schneesturm!
Tür zu! Die Tür zumachen! Man muss sie zuladen!
Der Schließmechanismus der Tür ist kaputt, demoliert von Banditen, die erst die Tür, dann die Station, schließlich die Menschen zerlegt haben. Jeder, der kommt, muss die Tür eintreten und danach wieder provisorisch festnageln. Niemand kommt auf die Idee, sie ordentlich zu befestigen. Die Botschaft ist klar: Wer sich wurstig gegenüber Türen verhält, ist auch wurstig gegenüber den Bewohnern. Oder anders: Eine demolierte Tür kann ein erstes Menetekel sein. Leute, die sie so zurichten, sind zu schlimmsten Schandtaten fähig.
Und das wahrscheinlich nicht nur im Film, sondern auch im Leben. Und da sich unser Leben nicht nur im Film, sondern auch im Theater und in der Literatur widerspiegelt, wollen wir jetzt auch die Tür in diese Sphären öffnen und die Rolle der Tür in Literatur und Theater würdigen. Alf Menzer, Literaturredakteur bei hr2 Kultur, guten Abend.
Guten Abend.
Fangen wir mal mit dem Theater an. Im Theater kann man nicht wie im Film Figuren einfach erscheinen lassen durch Kameraführung und Schnitt, sondern im Theater braucht man tatsächlich Türen, um die Protagonisten auftreten zu lassen. Inwiefern machen denn diejenigen, die fürs Theater schreiben, aus dieser Not eine Tugend?
Also ich würde sagen, das Theater und da ganz besonders die Komödie, die Boulevardkomödie, die Farce, wie das Genre auch heißt, die können ohne Türen gar nicht funktionieren. Da fällt die Handlung ja praktisch mit der Tür ins Haus oder man könnte auch sagen auf die Bühne. Es braucht einfach die Tür, die plötzlich aufgeht, durch die jemand Neues da ist, wodurch sich dann schlagartig eine ganz neue Situation ergibt. Das Vertrackte an der Tür ist ja, dass man in der Regel nicht sieht, wer sich dahinter verbirgt. Also man hat in der Regel keine transparenten Türen im Theater. Und dann kommt eben auch noch die ganz besondere Variante der Schranktür dazu, hinter der sich so einiges verbergen lässt, zum Beispiel meistens der Liebhaber. Also verstecken, verbergen, überraschen, draußen halten, was eigentlich nach drinnen drängt und dort dann erstmal Unordnung schafft. Das ist so eine Grundkonstellation, die es nicht nur im Theater, aber auch im Theater gibt. Türen grenzen da eine Welt von der anderen ab. Meistens eine geordnete von einer unbekannten Welt, und wenn jemand über die Türschwelle tritt, dann vermischen sich diese beiden Bereiche auf eine ziemlich chaotische Weise.
Also wer Geschichten schreibt, braucht Türen, durch die etwas eindringt in die Handlung. Das Überraschende, das Chaos, aber es kann ja wie im echten Leben auch darum gehen, etwas oder jemanden draußen vor der Tür zu halten, also das, was reindringt, nicht reinzulassen.
Ja, das wäre dann eher die tragische Variante, könnte man sagen. Also das ohnmächtige Individuum wird draußen gehalten, wie in dem schon fast sprichwörtlich gewordenen Titel Draußen vor der Tür, dem Drama von Wolfgang Borchert, kurz nach dem Krieg eben geschrieben und uraufgeführt. Der Kriegsheimkehrer Beckmann, der draußen vor der Tür bleiben muss, während auf der anderen Seite die Kriegsverbrecher und Kriegsgewinnler die neue Ordnung feiern. Oder der Türtext schlechthin, würde ich sagen, das ist Kafkas Vor dem Gesetz, in dem ein Mann vom Lande in den Bereich des Gesetzes zum Gesetz will, ihm aber die Tür von einem Türhüter ein Leben lang versperrt wird, obwohl, wie diesem Bittsteller dann noch im Sterben erklärt wird, diese Tür genau für ihn und nur für ihn eigentlich vorgesehen war. Und auch da haben wir wieder diesen Gegensatz, die perfekte, wenn auch ungerechte Ordnung des Gesetzes auf der einen Seite der Tür und die individuelle Verzweiflung auf der anderen Seite. Und eigentlich das Individuelle muss draußen gehalten werden, sonst ist das Gesetz eigentlich nicht mehr in Ordnung.
Die meisten Menschen werden sich ja in ihrer Freiheit beschnitten fühlen, wenn man sie daran hindert, Türen zu öffnen, um irgendwo hineinzugehen oder auch nur irgendwo hinein zu spähen. Aber wer Türen öffnet, muss immer auch auf unangenehme Überraschungen gefasst sein. Ich vermute mal, die Literatur ist auch reich an Türen, die man besser nicht öffnet.
Ja, das gilt natürlich schon im theologischen Sinne. Das gilt auch im positiven Sinne, im theologischen Sinne. Also auch die Tür zum Himmel, das Himmelstor ist eine Tür, die bewacht wird von Petrus. Matthäus Evangelium sagt eben, dass Petrus die Schlüssel für das Himmelstor in den Händen hält. Aber im dramatischeren Sinne gilt das nochmal für das Höllentor. Also Dantes göttliche Komödie erzählt, wie Dante und Vergil durch das Höllentor in die Hölle eintreten. Und da steht dann drüber, wer hier eintritt, der lasse alle Hoffnung fahren. Also es gibt auch oft kein Zurück mehr, wenn man die Türschwelle einmal übertreten hat. Dann nehmen Sie Miltons großes Epos, das verlorene Paradies. Da lässt Satan sich von seiner Tochter, der Sünde, die Tore der Hölle öffnen und dann hat er freie Bahn zum Paradies und mit ihm ziehen dann eben die Sünde und der Tod auch auf die Menschen oder auf das menschliche Gebiet hin. Oder eine etwas variiertere Version sind die Türen der Hölle in Shakespeares Macbeth, also im zweiten Akt. Macbeth und Lady Macbeth haben gerade den König ermordet, dann klopft es an der Tür und ein betrunkener Türwärter geht zur Tür und murmelt sowas wie, ja, ja, ich glaube, ich bin der Hüter der Höllentore und ahnt noch gar nicht, auf welcher Seite der Tür eigentlich die Hölle ist. Die ist nämlich drinnen im Schloss, wo die beiden Mörder Macbeth und Lady Macbeth sind. Also auch da gibt es immer so eine Asymmetrie zwischen Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit, Ordnung, Unordnung auf jeweils der einen oder der anderen Seite der Tür.
Wir haben vorhin in der Sendung im Gespräch mit einem Architekten und Designer erfahren, dass Türen auch heutzutage noch eine architektonische Herausforderung sein können. Wie ist das in der Literatur? Sind Türen, die ja, ob nun geöffnet oder geschlossen, so existenziell sind für uns Menschen, sind Türen in der Literatur auch eine intellektuelle Herausforderung?
Sie sind eine intellektuelle Herausforderung. Ja, zum Beispiel, es gibt bei Harry Potter, ich glaube, das ist der Orden des Phönix, gibt es die Szene, wo Harry und seine Freunde durch eine ganz bestimmte Tür müssen. Sie sind aber von 12 Türen umgeben und immer wenn sie eine geöffnet haben, das ist die falsche, dann wechseln alle Türen wieder den Ort. Also sie müssen rekonstruieren, intellektuell rekonstruieren, welches die richtige Tür ist. Es ist eine intellektuelle, vor allen Dingen ist es eine individuelle, auch moralische Herausforderung. Also soll man die Tür überhaupt öffnen? Es gibt ein schönes Märchen der Brüder Grimm, das Marienkind-Märchen. Da wird ein Holzfällerkind von der Jungfrau Maria aufgenommen in den Himmel. Und eines Tages muss die Jungfrau Maria auch hat irgendwelchen Business zu tun und sagt, ich gehe jetzt mal, hier hast du die Schlüssel für 13 Türen. Du darfst 12 der Türen öffnen. Da sind ganz tolle Sachen dahinter. Nur die 13. die lass bitte geschlossen. Was passiert? Man kann sich's denken. Natürlich ist gerade die 13. Tür, die große Neugier erweckt. Und dann nimmt das Unglück seinen Lauf. Oder nehmen Sie meine Lieblingsgeschichte. Der Räuber Hotzenplotz von Ottfried Preußler. Der Kasperle ist vom Zauberer Petrosilius Zwackelmann gefangen und auch der Petrosilius Zwackelmann muss dann ähnlich wie die Jungfrau Maria irgendwann mal weg. Ich glaube, es ist ein Zaubererkongress in Buxtehude, wo er hin muss. Kasperle ist alleine, soll nicht in den Keller gehen. Was macht er? Er geht in den Keller und trifft dann auf die erste Tür, auf der ein Schild steht, Eintritt streng verboten. Was macht man dann? Man macht sie natürlich auf. Er geht weiter, trifft auf die nächste Tür, Eintritt strengstens verboten. Auch die öffnet er und dann kommt die dritte Tür, auf der steht dann unter einem Totenkopf Eintritt allerstrengstens verboten. Und die Tür muss natürlich auch geöffnet werden. Und in dem Fall ist es ein Glücksfall, weil hinter der Tür die Fee Amaryllis als Unke verwandelt sitzt und dann von Kasper gerettet wird. Also Türen sind immer eine Herausforderung an das Individuum. Man muss sich zu ihnen verhalten, man muss sich manchmal über sie hinwegsetzen, man muss aber manchmal Demut bewahren und dem Verbot gehorchen, das durch eine Tür dargestellt wird. Das ist von Fall zu Fall verschieden.
Alf Menzer, Literaturredakteur bei hr2 Kultur. Vielen Dank. Mehr als ein Stück Holz, warum wir Türen brauchen. Das war an diesem Montagabend der Tür zu dieser neuen Woche der Tag in hr2 Kultur. Nachzuhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.